Wir haben nur ein kurzes Wort aus Sacharja 4, das ist Seite 896 in Ihren Bibeln. Der Sacharja sieht ja in diesen Visionen ganz wichtige Handlungsweisen des ewigen Gottes. Die anbrechende Erweckung im Kapitel 1 und so weiter und die Wiederherstellung Jerusalems. Und da heißt es dann, bei der Vision von goldenen Leuchter und den zwei Ölbäumen, Vers 6, es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Gibt's das wirklich? Auch solche schwachen Stunden bei gläubigen Christen. Ja, natürlich. Nicht bloß bei Ihnen. Bei jedem Christen gibt's das. Stunden der Müdigkeit, des Verzagens, der Enttäuschung, der Angst. Ich möchte mit den Lebenskrisen einmal anfangen. Wenn der Apostel Paulus, dieser unermüdliche Stürmer, noch ganz offen im Römerbrief von seiner Schwachheit spricht, dann ist gar kein Wunder, dass wir häufig im Leben unsere Schwachheit spüren. Sicher schenkt uns Gott manchmal auch Stärke. Sicher führt er uns manchmal auch herrliche Höhenwege. Aber dann kommen wieder solche Abschnitte, wo man durch dunkle, tiefe Täler geht, wo man ganz verzagt und mutlos ist und immer weiter weiß. Und da kommen dann die Anfechtungen und da kommen dann die Zweifel. Und wenn wir ganz kräftig vorher waren und für den Herrn viel wirken konnten, so gehört es fast dazu, dass wir wenig später schon, um nicht übermütig zu werden, wieder an den Grenzen unserer Kraft stehen und nicht mehr wissen, wie wir den Tag bewältigen. Ob das um körperliche Kraft geht oder ob das um Weisheit geht, ist ganz natürlich, dass wir in unserer Lebenszeit, und je älter wir werden, umso mehr an die Grenzen unseres Könnens und Vermögens geführt werden. Junge Leute müssen das oft schon ganz hart spüren. Und da gehen sie durch diese schweren Krisen durch. Und da spürt man, wer bin ich? Ich bin Staub und Asche. Und ich kann gar nicht viel meinem Leben abgewinnen und gar nicht viel dazusetzen. Und dann ist ganz groß, wenn uns der ewige Gott ein Trostwort zuruft. Es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Ich wollte Ihnen heute dieses Wort persönlich in Ihre Schwachheit hinein sagen. Dort, wo Sie Ihre Niederlagen erleben, wo Sie enttäuscht und verzagt sind, wo Sie keinen Mut mehr haben, wo sie nicht mehr weiterkommen. So spricht der Herr. Es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Jetzt greife ich zunächst mal aus diesem Wort heraus. Es soll geschehen. Es soll geschehen. Man hört es in diesen Stunden des Verzagtseins und der Müdigkeit, plötzlich mit ganz besonderer Betonung, es soll geschehen. So spricht der Herr, der das Sagen hat, dessen Wort durchdringt. In solchen Stunden der Müdigkeit, da horcht man ganz neu hin. Ach, jetzt spricht der Herr, der dich geschaffen hat, der hat's Kommando. Und das ist bei ihm nicht bloß irgendein blasses Trostwort, sondern der Herr führt seine Ziele durch. Hör doch auf ihn hin. und vernimm seine Stimme. Und das ist so wichtig, dass wir aufblicken und merken, ich kann doch mein Leben nicht selber bewältigen. Der Herr hat mich geschaffen. Der Herr hat mich in seinen Dienst gerufen. Der hat mit mir das gute Werk begonnen. Der wird es auch zu Ende führen. Es soll geschehen. Es muss geschehen. Und da soll mein Glaube nicht wanken. Wenn ich mich selber im Spiegel betrachte, habe ich allen Grund, verzagt zu sein. Und ich darf Sie bitten, dass Sie Ihrem Glauben, in Ihrem Glaubensleben nicht zu viel Ihre eigene Glaubenstemperatur messen. Blicken Sie weg von sich und hören Sie das Wort Gottes. Es soll geschehen, spricht der Herr. Er führt seinen großen Plan auch in Ihrem Leben durch. Auch wenn Sie nicht verstehen, wie. Und wenn Paulus von seinen Schwachheiten spricht, dann ist es in der Tat das Werk des Heiligen Geistes, dass er uns immer wieder den Glaubensblick gibt, den Blick auf Jesus. Wenn ein Michael Schirmer das in seinen schweren Depressionen erlebt hat, dass er so ein fröhliches Lied singen kann, dann soll der Herr bei Ihnen auch da durchdringen. Es soll geschehen. Und da ziehen wir uns plötzlich zurück auf den Felsen. Und der Fels heißt, dass der Herr mich gerufen hat. Dass der Herr mein Leben hält. Ich habe mein Heil von ihm bekommen. Ich lebe von seinem Erbarmen. Ich traue auf seine Güte. Und dass man im Glauben fröhlich und gewiss werden kann, ist doch nur möglich, weil wir auf den Herrn blicken und hören, es soll geschehen. Was war denn die Anfechtung damals zu Zeiten Sacharjas? Die waren in einer kleinen Truppe von Babel zurückgekehrt und es war ein wirklich unbedeutender Volkshaufen. Und sie haben sich bald an die Arbeit gemacht, um die zerstörte Stadt Jerusalem wieder aufzubauen. Da müssen Sie sich mal vorstellen, das war ein unmögliches Werk. Die paar Mann, sie hatten keine richtigen Hilfsmittel, sie hatten kein Geld. Die meisten Steine, die sie in den Trümmern vorfanden, waren wertlos. Und sie haben sich an die unmögliche Arbeit hingewagt. So ist es ja, wenn man im Auftrag Gottes an die Arbeit geht. Die anderen mögen den Kopf schütteln und sagen, was haben die denn da sich vorgenommen? Da kann doch gar nicht gelingen. Und da waren Feinde da. Es gehört mit zum Werk Gottes, dass er Feinde zulässt. Und es ist sogar so, dass an der Sache Gottes die meisten Feinde oft wirken. Und denen gelingt sogar, man versteht das überhaupt nicht, denen gelingt es beim persischen König zu erreichen, dass ein Baustopp über Jerusalem verfügt wird. Jetzt ist diesen wackeren Männern, die an diesem Werk der Wiederherstellung Jerusalems arbeiten, das Herz entfallen. Was sollen wir jetzt noch machen? Hat ja alles keinen Wert, alles spricht dagegen. Das sind Stunden, wo man aufgeben will, resigniert und sagt, komm, es hat sowieso keinen Wert, du kannst auch nichts tun. Und dann spricht der Herr, es soll geschehen. Wenn wir die Geschichten vom Wiederaufbau Jerusalems hören, fühlen wir uns immer daran erinnert, an den Bau des Reiches Gottes in unserer gottlosen Welt. Wo man sagt, das ist genau so ein Werk, wo man anfängt zu arbeiten. Viele von Ihnen sagen in meiner Gemeinde, da hat es überhaupt keinen Wert, da sind so viele Widerstände, da ist so viel Feindschaft und alle sind nur da in der Opposition und ich will da eigentlich dienen. Achten Sie mal drauf. Wenn der Herr sagt, es soll geschehen und der Herr will seine Gottesstadt aufbauen, er will sein Reich aufrichten in unserer Welt. Es soll geschehen. Hören Sie auf diese Stimme Gottes. Es ist immer unbegreiflich und Menschen unmöglich, was da versprochen ist. Wie soll es denn überhaupt geschehen? Wie soll denn das möglich sein? Und wenn die Feinde noch so viel Hindernisse in den Weg werfen, das Geheimnis Gottes. Und es war zu allen Zeiten so, wie es in den ersten Tagen der Christenheit im Grund unmöglich war, diese unbegabten Leute loszuschicken. Missionsarbeit war immer unmöglich. Evangelisation sah immer sinnlos aus. Einer fängt an und beginnt mit der Jugendarbeit. Alles spricht dagegen. Alle Hindernisse tun sich auf. Und der Herr spricht, es soll geschehen. Was er sich vorgenommen und was er haben will, das muss doch endlich kommen zu seinem Zweck und Ziel. Herr, ich möchte nur in deiner Spur bleiben. Das ist wichtig. Ich möchte mit meinem Leben dort arbeiten, wo du mich brauchst. Aber da, wo deine Verheißungen sind, da, wo du mir Hoffnung gibst, da möchte ich dranbleiben. Auch wenn alle Menschen spotten. Die Sache unseres Herrn ist nie vergeblich. Das, was sie für ihn wagen, ist nie umsonst. Es soll geschehen, spricht der Herr. Und das Werk des Wiederaufbaus Jerusalem ist gelungen. Und der Wiederaufbau des Tempels ist gelungen. Obwohl nachher die Feinde gespottet haben und gesagt, das ist so ein baufälliges Werk, was die aufgebaut haben. Wenn bloß ein Fuchs über den Tor springt, dann fallen die Steine wieder runter. Es war ganz anders. Was im Glauben und im Gehorsam für den Herrn gewagt ist, ist nicht vergeblich. Und was Sie in Ihrem Leben tun, auch wenn Sie keine Frucht sehen, was Sie im Gehorsam Gottes tun, ist voll Verheißung. Es soll geschehen, spricht der Herr. Ich will Ihnen Mut machen, mit Ihrem Leben sich ganz dort einzubringen, wo der Herr Sie in seinem Dienst braucht. Jetzt kommt der nächste Teil dieses Wortes. Aber nicht durch Heer oder Kraft. Aber nicht durch Heer oder Kraft. Ja, warum nicht durch Heer oder Kraft? Die Feinde, die gegen den Wiederaufbau Jerusalems kämpften, das waren starke und einflussreiche Kräfte. Und dann meint man immer, man müsste mit den Mitteln kämpfen, mit den Mitteln der Welt und sich wehren. Das ist eine Versuchung, die Christen ein Leben lang begleitet. Ich will zurückschlagen mit Feuer und Wut. Ich will mich rächen, wenn die Hunde die Sache Jesu in den Dreck treten. Nein, nicht durch Heer oder Kraft. Aber man kann doch in dieser Welt nicht anders sich behaupten, als dass man mit aller Macht auftritt und dass man kräftig sich zur Wehr setzt. Die Sache unseres Gottes, an der wir stehen und an der wir arbeiten, die verträgt es nie, dass wir die falschen Mittel einsetzen. Und die Sache Gottes hat am meisten darunter gelitten, dass Christen immer wieder die falschen Mittel, nämlich die Mittel der Welt, eingesetzt haben, um die Sache Gottes voranzutreiben. Sie haben versucht, mit irdischen Machtmitteln, mit Einfluss, mit Fürsprache von großen Leuten, die Sache Gottes in unserer Welt auszubreiten. Ist nicht nötig. Nein, es ist sogar hinderlich, es ist sogar schädlich, nicht durch Heer oder Kraft. Sind so schöne Worte schon in den Psalmen drin, Psalm 33, wo es heißt, einem König, Vers 16, hilft nicht seine große Macht. Ein Held kann sich nicht retten durch seine große Kraft. Russe helfen auch nicht. Da wäre man betrogen, Russe waren damals das Kriegswerkzeug in den Kampfwagen vorne angespannt, ihre große Stärke errettet nicht, siehe des Herrn Auge achtet auf alle, die ihn fürchten. Die Sache Gottes kann nur siegen, wo gläubige Menschen allein auf den Herrn trauen. Und verzichten auf alle Macht und auf alle Stärke. Am liebsten würde ich jetzt mit Ihnen mal das Alte Testament durchgehen. Wo ein Abraham gemeint hat, er könne seine Frau schützen durch eine Notlüge. Es wurde bloß verwickelt. Wo ein Gideon mit der Posaune geblasen hat, über 30.000 Mann zusammenbringt. Gott sagt, nein, ich kann nicht die 30.000 brauchen. Und zum Schluss waren es 300. Und von denen muss kein einziger zum Schwert greifen. Das kommt auch im Psalm, glaube ich, 43, wo es dann heißt, Israel hat doch das gelobte Land nicht erobert durch sein Schwert, sondern der Herr hat es doch gegeben. Wenn Sie für Gott mit Ihrem Leben etwas gewinnen wollen, nie mit weltlichen Mitteln, nie mit Macht oder Kraft. Gott hat auch uns gerufen, weil er unsere Schwäche kennt. Wenn Gott uns noch einmal eine Erneuerung schenkt, eine Erweckung, wenn Gott noch einmal einen Aufbruch schenkt, wird er das tun durch schwache, unbrauchbare Werkzeuge, weil der Ruhm allein ihm gehört. Wir hatten das gestern in der Predigt so klar gesagt, wie der Geist uns stark und mächtig macht, der Geist Gottes. Bei uns Christen eine ganz große Gefahr, dass wir uns, wenn uns Gott etwas gelingen lässt, dass wir stolz werden, sagen, Mensch, toll, volle Kirche, das ist klasse. Wir vergessen ganz, woher es kommt. Kann doch bloß der Herr bauen. Doch noch nie eines Menschen Werk. Die gute Jugendarbeit, die Missionsarbeit, die gelingt, kann doch gar nie von Menschen abhängen, von Menschenkraft. Es war in Israel eine ganz große Gefahr, dass sie sich, da kämpft Jesaja dagegen an, dass sie sich mit Bundesschlüssen, mit Ägypten verbündet haben, weil Ägypten hatte damals sehr viel Rosse. Und dann hat Jesaja immer gesagt, ihr wollt durch die Rosse Ägyptens stark sein, durch Stille sein und hoffen würdet ihr stark sein. Ich habe Ihnen ja neulich die Bücher von Tozer, dem amerikanischen Bibelausleger, empfohlen, die wir auch drüben da draußen am Büchertisch haben. Der sagt einfach, er meine immer wieder, der Christenheit hätte mal Stille gut. Dass die Evangelikalen sich wieder besinnen, was ihre Stärke ist. Nicht mit einem wilden Aktionismus immer weiter rumrennen. Der Herr will doch sein Reich bauen, auch in dieser wüsten Zeit. Aber es geschieht durch Glauben, durch Leute, die auf ihn trauen, nicht durch Heer oder Kraft. Als der König Josaphat einst angegriffen wurde und da die Heere schon auf Jerusalem zumarschierten, wie hat er da vor Gott gebetet im Tempel? In uns ist nicht Kraft wider diesen großen Haufen, aber unsere Augen sehen nach dir. Die richtigen Mittel, wenn der Herr nicht für uns streitet, kann es doch nicht gelingen. Eine feste Burg ist unser Gott, eine gute Wehr und Waffen. Er hilft uns frei aus anderen. Hilft er uns oder hilft er uns nicht? Menschenhilfe kann es doch nicht sein. Wenn Sie das erkennen, da liegt auf Ihrem Leben, auf Ihrer schwachen Kraft die große Verheißung. Wenn Sie sagen, ich verzichte auf weltliche Mittel. Wir sagten schon gestern, ist nur eine Not in der Christenheit, eigentlich wenn man so überlegt und diskutiert, woran liegt es eigentlich, dass heute so ein Sterben durch die Gemeinde geht. Dass die gläubige Gemeinde immer kleiner wird und dass das Wort Gottes nicht ankommt. Und da werden alle Gründe erwähnt. Da man sagt, es fehlt an Mitarbeitern, es fehlt an Geld, es fehlt an den richtigen Hilfsmitteln, es fehlt an den Räumen. Nein, es fehlt am Geist Gottes. Und wir sagen, jetzt willst du ihn überhaupt? Soll er in deiner Schwachheit wirken? Der Geist hilft unserer Schwachheit auf. Nicht mit falschen Mitteln kämpfen. Das Letzte. Sondern durch meinen Geist. Soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist. Jetzt fällt uns auf, dass im Alten Bund, dass sich von Anfang an durchzieht, von den Tagen der Schöpfung an, dass der Geist Gottes Raum sucht bei Menschen. Die ganze Tragik des großen Königs Saul war, dass der Geist Gottes von ihm gewichen ist. Und wie hat David drum gerungen, Herr, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Wir können doch gar nichts mehr ausrichten ohne diese Kraft unseres Herrn. Nun ist der Heilige Geist etwas sehr Zartes. Wir sehen ihn nicht äußerlich mit unseren Augen. Wie bekommt man ihn? Sie müssen nicht von Pontius zu Pilatus fahren, um den Heiligen Geist zu bekommen. Jesus hat gesagt, wenn die Kinder um Brot schreien, gibt ihnen der Vater Brot. Und genau wie es bei den Kindern ist, so macht es der himmlische Vater. Wenn ihr um den Heiligen Geist bittet, wird er ihn euch geben. Diesen Geist, wie heißt ihn nämlich, der Kraft und der Stärke. Schwache Christen werden ausgerüstet. Wir haben es im Lied gesungen von Philipp Spitta. Gib uns wieder diesen Geist der Stärke, wie du es deinen Zeugen gegeben hast, in unseren Tagen. Das wäre doch wunderbar, wenn uns das ganz wichtig wäre. Herr, wir brauchen deinen Geist. Und in deinem Geist wollen wir wirken. Sie wissen, dass dieses Wort auf dem siebenarmigen Leuchter steht, der in Jerusalem gegenüber von der Knesset, dem Parlament steht. Aber das ist ganz schwierig, das über der Staatengründung Israels zu sagen, es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist. Wie wollen Politiker und Wirtschaftsleute und Polizei und Armee anders als mit den Mitteln dieser Welt kämpfen? Das ist ein Wort, das ganz besonders für die Gemeinde Jesu gilt. Und das ist schön mit den zwei Ölbäumen, die da zur Seite sind und mit dem Leuchter. Das Licht, das wir in die Welt hineinleuchten, das tragen wir nicht in uns. Wir haben kein Licht, bei uns ruht die Flamme nur. Aber wenn das Öl von diesen Ölbäumen hineinfließt, in diese Flamme, dann kann die Flamme ganz wunderbar brennen und ein herrliches Licht geben. Und die Lebenskrisen sind bei uns ganz heilsam, weil sie uns immer wieder dahin führen, wo wir merken, woher die Kraftquellen kommt, woher das Licht kommt. Allein von deinem Brennen nehme unser Licht in Schein. Herr, ich brauche doch deinen Geist, gib mir deinen Geist in mein schwaches Leben hinein. Und wo sie durch Niederlagen hindurchgehen, es gibt auch bei gläubigen Christen sehr bittere Niederlagen. Und sie werden täglich vielfach merken, wie ihr Leben noch von der Sünde sehr wohl angefochten werden kann. Dann strecken sie sich aus nach diesem Geist der Stärke und der Kraft, den Jesus verheißen hat. Herr, lass mich stark werden, mach mich stark, dass ich dein Zeuge sein kann in dieser Welt. Wie hat Jesus das selbst gelebt? Der Geist Gottes ruhte auf ihm. Und dann war es Jesus gar nicht wichtig, welcher Erfolg da sichtbar wird. Die Frucht ging auf seines Wirkens, weil dieser Geist Gottes nicht die großen Schaustücke liebt, nicht die großen Sensationen, das ist die Art dieser Welt, sondern der Geist Gottes möchte uns nur dem Vater gehorsam machen. Dein Wille geschehe, Herr. Er will herrschen. Der Geist Gottes will in unserem Leben herrschen. Und das ist jetzt wichtig, dass Christus in unserem Leben das Sagen hat. Es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen, spricht der Herr, sondern durch meinen Geist. Der Herr macht sie tauglich, macht sie brauchbar, er segnet sie zum Dienst, er schickt sie hinein in die Aufgaben dieser Welt. Und sie dürfen in den Lebenskrisen plötzlich wie so ein Michael Schirmer ein herrliches Loblied singen, weil die Kraft nicht aus ihnen kommt, sondern aus diesen Ölbäumen, aus den verborgenen Quellen der Kraft. Wer Durst hat, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das ist wunderbar, wie der Heilige Geist aus schwachen, unbrauchbaren Werkzeugen seine Heilsgeschichte baut. Und ich bin überzeugt, dass in unseren Tagen Großes geschieht. In aller Verborgenheit. Schließen Sie sich an. Strecken Sie sich aus nach der Füllung mit dem Heiligen Geist. Ohne Heiligen Geist können Sie nicht beten, ohne Heiligen Geist können Sie nicht Christ sein, ohne Heiligen Geist können Sie die Sünde nicht überwinden, ohne Heiligen Geist können Sie nicht aus Ihrer Schwachheit herauskommen. Aber der Geist Gottes macht Ihnen das Glauben groß und macht Sie gewiss. Und er wirkt vielfach Frucht. Amen.